durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Wir befinden uns derzeit mitten im ersten Brief des Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Darin schlagen wir jetzt ein neues Kapitel auf, und zwar das Kapitel 4. Dort will Paulus seinen jungen Freund darauf vorbereiten, dass es in einer christlichen Gemeinde auch bedrückende Rückschläge geben kann. Dann etwa, wenn sich einzelne Menschen von der Gemeinde wieder abkehren. Der erste Timotheusbrief klingt wie ein Vermächtnis. Paulus fasst in diesem Brief zusammen, was er seinem jungen Mitarbeiter ins Stammbuch schreiben möchte. Jetzt, im vierten Kapitel, geht es nunmehr um die Anfechtungen und Gefahren, denen die christlichen Gemeinden ausgesetzt sind. Dazu gehört, dass Timotheus damit rechnen soll, dass Menschen ihrer Gemeinde bzw. der Kirche den Rücken kehren. Weil sie dies aber nicht immer auf eine sofort erkennbare Weise tun, sondern zunächst einmal im Glauben untreu werden, geht Paulus auf die Frage ein, wie man Abtrünnige überhaupt als solche erkennt. Hören Sie dazu den ersten Vers aus Kapitel 4. Paulus schreibt: Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Das Aber am Anfang des Satzes, der Geist aber sagt deutlich, bringt das, was jetzt gesagt werden soll, in einen scharfen Gegensatz zum vorigen. Zuletzt hatte Paulus am Ende von Kapitel 3 ein frühes, lehrhaftes Glaubensbekenntnis zitiert. Nun geht es um das Gegenteil, um den Abfall vom Glauben innerhalb der Gemeinde oder Kirche. Und dieses Thema wird Paulus nun erörtern. Paulus bringt als Zeitangabe ein unbestimmtes »in den letzten Zeiten«. An einer anderen Stelle meiner Auslegung zum ersten Timotheusbrief habe ich gesagt, dass dieser Ausdruck auf die letzten Tage der christlichen Gemeinde auf dieser Erde verweist. Aber davon möchte ich nun abweichen, denn ich habe den Eindruck, hier bezieht sich die Zeitangabe »in den letzten Zeiten« auf die Existenz der Gemeinde unmittelbar nach seinem Tod. Glaubensabfall gab es schon damals, als Paulus noch lebte. Als er etwa in Ephesus war, da warnte er davor, dass Wölfe in Schafspelzen kommen würden, um die Christen zu täuschen. Und Johannes war der Überzeugung, es gäbe bereits viele Antichristen. Demnach war der Irrtum bereits in die Kirche eingesickert. Die erste Großkirche, wenn man das Ausbreitungsgebiet betrachtet, war die koptische Kirche im nordöstlichen Afrika. Sie existierte lange vor den anderen großen Kirchen. Nordafrika brachte einige der größten Heiligen in der frühen Kirche hervor, darunter Augustinus, Tertullian und Athanasius. Aber diese Kirche ging Wege der Irrlehre und entfernte sich vom wahren Glauben. Wenn also Paulus in Vers 1 unseres Bibeltextes sagt, in den letzten Zeiten, dann hat er hier, meines Erachtens, nicht das zweite Kommen Christi im Blick, sondern, wie gesagt, die Zeit nach seinem irdischen Tod. Anders als beispielsweise im zweiten Timotheusbrief am Anfang von Kapitel 3, wo er sagt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Da verwendet er so etwas wie einen Fachausdruck, einen Terminus technicus, der sich immer auf die letzten Tage der Kirche auf dieser Erde bezieht, bevor der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Besonders spannend wird die Sache, wenn man sich überlegt, was die Warnung in unserem Bibeltext für uns heute bedeutet. Denn die letzten Zeiten hier im vierten Kapitel des ersten Timotheusbriefes beziehen sich letztendlich auf unsere heutige Zeit. Paulus redet ja von dem, was schon bald nach seinem Tod zu einem großen Problem werden wird und was bis in unsere Gegenwart hinein als Thema auf der Tagesordnung steht. Nämlich, dass einige von dem Glauben abfallen werden. Paulus warnt davor, dass ketzerische Lehrer auftreten werden, die eine große Gruppe von Menschen irreführen. Es wird dadurch eine Abkehr vom Glauben geben. Paulus schrieb auch im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, vom kommenden Abfall. Tatsächlich hat diese Erfahrung des Abfalls die Kirche eine lange Zeit geprägt. Und das heißt, diese Erfahrung wird am Ende des jetzigen Zeitalters keineswegs etwas Neues darstellen. Trotzdem, die Kirche bzw. die christliche Gemeinde ist gewachsen und wird auch weiter wachsen. Der Begriff Abfall bzw. Abfallen bedeutet im Deutschen sich von jemandem oder von etwas distanzieren. Im griechischen Text des Neuen Testaments steht hier ein Begriff, der sowohl den Aufbruch zu einem bestimmten Ziel wie auch die Abkehr von einem vorherigen Standpunkt andeutet. Das heißt, ein vom Glauben abgefallener Mensch hat sich von seiner bisherigen Glaubensüberzeugung abgewendet. Aus christlicher Sicht kann es deshalb auch keinen Abfall im Heidentum geben, weil heidnische Menschen nie an den Retter Jesus Christus geglaubt haben. Sie haben nie von ihm gehört und deshalb kann es keinen Abfall unter ihnen geben. Paulus spricht von verführerischen Geistern, vor denen man sich hüten solle. Wenn sich Menschen vom Glauben abwenden, wer oder was ist dafür verantwortlich? Was hat sie veranlasst, abzufallen? Ist es, weil sie eine bessere Bildung erlangt haben? Weil sie intellektueller geworden sind? Liegt es am wissenschaftlichen Fortschritt und am vermehrten Wissen, dass jemand nicht länger an seinem Glauben festhalten mag? Nein, Paulus sagt, einige werden vom Glauben abweichen und verführerischen Geistern Beachtung schenken. Das Griechische gebraucht für den Begriff verführerisch ein Wort, das eigentlich unstet bedeutet. Gemeint ist etwas, das sich herumtreibt, und es leitet sich her aus dem Wort für Vagabund, Betrüger oder Verführer. In Wirklichkeit steckt Satan hinter all dem. Die Menschen sollen sich also vor satanischen Geistern hüten. Des Weiteren spricht Paulus hier ganz klar von teuflischen Lehren. Die Menschen werden auf diese dämonischen Lehren Acht geben. Es ist erschreckend für viele Menschen, dass es sogar in unserer Zeit, in der hauptsächlich Geld und Erfolg zählen, eine Rückbesinnung auf das Übernatürliche und auf die Geisterwelt gibt. Die Bibel bestätigt zwar deren Existenz, aber sie warnt ausdrücklich davor, sich mit dunklen Mächten einzulassen. Im 1. Johannesbrief werden die Christen angehalten: Prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Der Prüfstein, den wir dabei anwenden sollten, ist das Glaubensbekenntnis, das uns am Ende von Kapitel 3 im 1. Timotheusbrief mitgegeben wurde. Sie erinnern sich, darüber haben wir in der letzten Sendung gesprochen. Da heißt es unter anderem über Gott: Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Der einzige Weg der Erlösung ist der, der durch den Tod Jesu Christi eröffnet wurde. Und anhand dieser Wahrheit können wir heute die dämonischen Lehren auf den Prüfstand stellen. Es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die behaupten, an Christus zu glauben und die gleichzeitig der Dämonenwelt große Bedeutung zumessen. Sie sind sehr interessiert an diesem Thema und lesen alles, was sie darüber finden können. Ich denke, dass wir eine regelrechte Kundgebung der Geisterwelt heute miterleben. So viel ist davon die Rede. Doch das Beste, das Sie und ich mit Blick auf den Teufel tun können, ist, Fersengeld zu geben. Paulus rät uns davon ab, unsere Zeit mit solchen Dingen zu verbringen, denn wir könnten von dämonischen Lehren verführt werden. Wie können wir dämonische Lehren von der Lehre des Evangeliums unterscheiden? Nun, indem wir folgende Fragen stellen. Erstens, wird die Gottheit Christi anerkannt? Zweitens, wird bekannt, dass Gott im Fleisch offenbar wurde? Und drittens, wird zugestimmt, dass wir durch die Erlösung gerechtfertigt sind, die Jesus Christus für uns am Kreuz bewirkt hat? Wir kommen nun zu Vers 2 in unserem Bibeltext. Er ist die Fortsetzung von Vers 1, der mit den Worten begonnen hat. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden. Und nun zu Vers 2. verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Menschen werden durch Heuchelei der Lügenredner verleitet, das heißt zum Abfall vom Glauben angestiftet. Abtrünnige werden vorgeben, sehr fromm und sehr religiös zu sein. Ich bin inzwischen misstrauisch geworden gegenüber jenen Superheiligen, die behaupten, sie hätten etwas Besonderes zu bieten. Ich möchte Ihnen sagen, liebe Hörer, wenn Sie die Wahrheit erkannt haben, wird es Sie demütig machen. Denn das Erste, was Sie herausfinden werden, ist, wie wenig Sie im Grunde wissen. Je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, wie viel ich aus der Bibel noch zu lernen habe. Es gibt heute aber auch diejenigen, die sehr wenig über das Wort Gottes wissen, aber sie tun so, als wären sie Experten. Ja, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, geben sie vor, etwas zu sein, was sie nicht sind. Es sind solche, die, wie Paulus es ausdrückt, ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Dagegen haben wir in Kapitel 1, Vers 5 gelesen, wodurch sich eine Gemeinde tatsächlich auszeichnen soll. Nämlich durch Glaube, Liebe und ein gutes Gewissen. Wir sollten Menschen sein, die sich anderen zuwenden. Menschen mit Herz, die etwas sagen, was zu Herzen geht, weil es aus dem Herzen kommt. Aus meiner Sicht hört man heute in den Kirchen und Gemeinden viel zu viele Dinge, die dort nicht hingehören. Und es geschehen Sachen, dass sich mir die Nackenhaare aufstellen. Das meint Paulus, wenn er sagt, dass manche Leute ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Es ist, als wäre ihr Gewissen mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Dabei ist es wichtig und von Gott beabsichtigt, dass die Christen in einer Gemeinde ein empfindsames Gewissen haben und dass sie nicht abstumpfen. Wir erreichen nun Vers 3. Weiterhin warnt Paulus vor denen, die zumindest in ihrem Herzen schon abtrünnig geworden sind. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Schon in den Tagen von Jesus Christus gab es Leute, die aus dem Judentum heraus sich irgendeinem Kult oder einer Ideologie anschlossen. Das, was vielfach in unserer Zeit passiert, ist also nichts Neues. So etwas hat es auch schon vor langer Zeit gegeben. So gab es zur Zeit Jesu eine Gruppe von Menschen am Toten Meer, die als die Essener bekannt sind. Die berühmten Schriftrollen vom Toten Meer sind in ihrem Kreis entstanden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich einige von ihnen dem neu entstandenen Christentum angeschlossen haben. Doch leider sorgten sie auch dafür, dass in den noch jungen Gemeinden verschiedene charakteristische Irrlehren aufkamen, einschließlich der Regel, nicht zu heiraten. In Vers 3 sagt Paulus auch noch, sie gebieten Speisen zu meiden. Ja, es gibt solche Leute, die bestimmte Ernährungsregeln und Vorschriften aufstellen, obwohl sie nicht in Gottes Wort zu finden sind. Manche von diesen Leuten tun so, als würde die richtige Ernährung sie näher zu Gott bringen. Es ist schon wahr, dass man durch die falsche Art von Nahrung beim Essen Bauchschmerzen bekommen kann, aber das hat nichts mit dem geistlichen Leben zu tun. Schauen wir uns nun die Verse 4 und 5 an. Paulus schreibt, »Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird.« Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Das Wort Gottes verurteilt keine Nahrung, es lobt sie. Wenn sie Dank für das Essen empfinden können, dann wird dadurch das Essen geheiligt für den Körper. Die Formulierung, was mit Danksagung empfangen wird, bedeutet aber auch, es gibt einige Lebensmittel, für die ich nicht dankbar sein kann, weil sie mir nicht bekommen oder weil ich Abneigung oder sogar Ekel dagegen empfinde. In Texas zum Beispiel soll es einen Ort geben, wo Klapperschlangenfleisch als eine Delikatesse gilt. Angeblich wird es sogar in Dosen abgefüllt und verkauft. Angenommen, Sie würden mir Klapperschlangenfleisch zum Abendessen servieren und von mir erwarten, dass ich Danke dafür sage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das könnte. Aber wenn Sie selbst es mit Danksagung empfangen können, dann tun Sie es. Es ist völlig in Ordnung und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Zurück zu unserem Bibeltext. Nachdem Paulus vor abtrünnigen Leuten und vor ihren Lehren gewarnt hat, geht es nun darum, wie sich Timotheus als ein guter Mitarbeiter bewähren kann. In Vers 6 schreibt Paulus: Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Wenn du die Brüder dies lehrst, schreibt Paulus hier. Er selbst hat Timotheus vor Abfall und falschen Lehren gewarnt, die in die Gemeinden eindringen werden. Denn es gibt Menschen, die den Glauben bekennen und dann in eine Situation kommen, in der sie ihn leugnen. Timotheus soll nun seinerseits die Christen davor warnen. Und wenn er sich so verhält, schreibt Paulus, dann wird er ein guter Diener Christi Jesu sein. Jeder Christ ist ja ein Mitarbeiter, aber Paulus hat hier Timotheus als Lehrer des Wortes Gottes im Sinn. Das ist eine Gabe, die einige Menschen haben und andere nicht. Aber alle Christen sind Mitarbeiter. Paulus beschreibt Timotheus hier als auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Genau so soll ein Christ im Wort Gottes wachsen. Wir sollen nicht über Diätfragen oder andere Schönheitsprogramme diskutieren, als ob uns so etwas näher zu Gott bringen könnte. Stattdessen soll unsere Ernährung darin bestehen, dass wir in den Worten des Glaubens und der guten Lehre aufwachsen. Interessant ist die Tatsache, dass Paulus gegenüber Timotheus in Bezug auf die Lehre noch ergänzt, bei der du immer geblieben bist. Einige Bibelausleger glauben, für Timotheus habe in Ephesus die Gefahr bestanden, zwischen so viel falscher Religion und so viel Teufelswerk in die Irre zu gehen. Ich persönlich verstehe den ganzen Vers aber eher als ein Lob. Timotheus ist nicht nur in den Worten des Glaubens und der guten Lehre erzogen worden, sondern er hat auch daran festgehalten. Ich lade Sie ganz herzlich ein, wieder einzuschalten, wenn wir uns beim nächsten Mal im ersten Timotheusbrief mit dem zweiten Teil aus Kapitel 4 beschäftigen werden. Da geht es um weitere Mahnworte des Paulus, die er an seinen Schüler Timotheus richtet. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.